www.kamikaze-radio.de. Immer noch den Ted von den goldenen Zitronen am Telefon. Hallo nochmal.
Hallo.
Nach Berlin seid ihr auf dem Indie-Label gegangen, weil, ja, Fun-Punk-Schiene habt ihr euch nicht reinpressen lassen wollen.
Wie gesagt, wir waren immer auf Indie-Labels, ne? Wir haben überhaupt nie bei einem Major veröffentlicht. Aber eben, ja, Vielklang war zu der Zeit ein ganz attraktives Label, wo einige Bands waren, die wir auch ganz gut fanden zu der Zeit. Und da haben wir dann eben die Platten Fuck You und Punkrock gemacht.
Die Fuck You, habe ich gelesen, über 20.000 Mal verkauft worden damals?
Ja, das war, ich meine, wenn man das sich aus heutiger Sicht, ich meine, wir waren damals, wir haben, glaube ich, in der ersten Woche 20.000 verkauft. Da ging es gerade los mit den Bomben-Filialen. Da stand die so direkt am Counter.
Ja, aber früher konnte man im Netz noch nicht lutschen irgendwie.
Ja, und das Komische, ich meine, wir waren damals nie in den Charts. Ne? Wir waren 20.000 einer Woche verkauft, damit wären wir jetzt, glaube ich, ein paar Wochen Nummer 1. Und wir waren nie in den Charts, aber das waren natürlich auch... Also ich mein,
die Fuck You ist ja auch in Amerika ja nochmal neu aufgelegt worden? Nachgepresst worden,
ja,
oder?
Ja, also da gab's das Label Jet Set, die darauf aufmerksam wurden und das dann nochmal veröffentlicht haben, ja.
Das heißt, dann habt ihr auch Konzerte in Amerika gemacht?
Wir haben damals zum Release hatten wir 2 Konzerte in Chicago und New York. Wir haben später da mal eine Tour gemacht, vor 10 Jahren.
Also,
so 15 Konzerte gemacht haben.
Also, tourmäßig seid ihr ja in all den Jahren wahrscheinlich, wenn man jetzt mal so nachrechnet, wie viele Wochen seid ihr auf Tour gewesen in all den Jahren?
Wir sind nicht so wahnsinnig viel unterwegs. Also, erstmal sind wir schon relativ limitiert auf den deutschsprachigen Raum. Also, wir haben auch natürlich schon in Frankreich oder in Tschechien. Baskenland, USA und so weiter gespielt, aber ich meine, wenn wir so eine Platte rausbringen, machen wir halt so an die 30, 40 Konzerte, das war's dann.
Mit den Aufnahmen, ihr habt euch auch relativ selber entschieden, alles selber zu machen auf dem eigenen Label.
Das war halt auch so ein Erfahrungsprozess, den wir durchlaufen haben, dass eigentlich, also in den 80ern war es ja noch so, oder in den frühen 90ern, dass die Studios da saßen halt so in die so bestimmte standardisierte Vorstellungen hatten, was amtlich sein soll. Und das ging uns total gegen den Strich. Und eigentlich haben wir deswegen angefangen, uns selber zu produzieren. Weil wir einfach keinen Bock mehr hatten, uns da vorschreiben zu lassen, wie der Lautstärkepegel sein soll oder sowas.
Ja, man muss sich ja teilweise sogar schon heutzutage vorschreiben lassen, welche Farbe das T-Shirt haben muss ungefähr.
Wer schreibt einem das vor?
Und, also da habt ihr relativ früh schon keinen Bock mehr drauf gehabt und...
Ja, uns hat so ein bisschen, also wir hatten immer Streit, also so, das war zum Beispiel bei der Fuck You, da haben wir halt in diesem Studio mit so einem Produzenten, der so normale Rockproduktion gemacht hat, uns eigentlich nur die ganze Zeit gestritten, über so Sounds, wie eine Snare klingen soll, oder eine Gitarre und so weiter. Und das hat uns schon ziemlich angekotzt und was dann so befreiend war, dass wir kurz danach, habe ich durch Zufall Billy Childish kennengelernt, also den, wie du ihn kennst, aus Musiker, der auch die erste Punk-Generation in England ist, der diese Band Pop Rivets.
Ja. England wart ihr, glaube ich, auch schon, oder habt ihr
da
eine
Platte? Ja, da haben wir dann in Rochester haben wir dann die Punkrock aufgenommen.
Ja.
3 Tagen. Also die Vorgabe von Billy war, 3 Tagen aufnehmen, inklusive Mischen. Für jeden Mix nur eine halbe Stunde. Also das war so radikales Gegenteil von dem, wie wir vorher gearbeitet haben.
Also kann man ja theoretisch so eigentlich sagen, dass das sind denn die goldenen Zitronen jahrelang missverstanden worden?
Je nachdem, also wir sind natürlich auf verschiedenen Ebenen missverstanden worden. Also erstmal hatten wir, glaube ich, eine andere Vorstellung von dem, was Funpunk sein könnte, als dann die Leute, die das zu Massen dann gekauft haben.
Also eigentlich irgendwo so damals in der Hafenstraße wegen den, weil es alles relativ engständig gewesen ist in der Szene, vielleicht da mal auszubrechen und ein bisschen Spaß reinzubringen. Und letztendlich...
Das war das Grundmotiv. Ich meine, das war sozusagen wie so eine Art Punk im Punk. Also es hat einfach Spaß gemacht, so eine bisschen bornierte Hardcore-Szene aufzumischen oder eine bornierte 77er-Punk-Szene.
Nicht nur böse gucken, sondern auch mal lachen?
Ja, was heißt lachen? Wer das
oder Spaß haben?
Ja, also das war ja auch das waren ja auch gezielte Provokationen. Ich meine, wir haben im Krawall manchmal, keine Ahnung, wie...
Ja, aber wollten wir als junge Punks nicht einfach nur Spaß haben?
Ich meine, die Konfrontation ist ja auch ein Bestandteil von Punk, ne? Also,
ja.
Also das Spaß haben innerhalb von Punk ja eigentlich immer heißt, dass man damit kokettiert, dass man sich
Spaß gehört dazu.
Also das, ja, aber der Spaß, der sozusagen verbirgt sich hinter so einer konfrontativen Äußerlichkeit.
Na gut, man kann Spaß natürlich ausdiskutieren, aber oder sagen wir mal, anstatt Spaß haben, Freude dabei haben. Freude am Leben zu haben.
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen so nach Tony Marshall. Also, nee, also ich meine, ich glaube, ich glaube, was mich immer interessiert hat an diesen Arten von Subkulturen, ist, dass man was Unberechenbares sich erhalten kann.
Ja.
Und dass man in den Outfits oder in den Codes, die man transportiert, durch Optiken, also durch Klamotten oder wie auch immer, dass man da subversive Messages platziert oder undeutbare Sachen. Also das war auch der Grund für mich, überhaupt Punk zu werden, 1980 oder 81. So ein Stück wie Tanz den Mussolini war zum Beispiel, das war eine Offenbarung.
Damit konnte Stimmt.
sowohl Hippies schocken als auch Spießer, ne? Es gab ja zu der Zeit auch noch nicht wirklich Nazis, die sich ernsthaft auf Mussolini bezogen hätten. Aber es war so es war eine Geheimsprache.
Ja, wo du gerade Mussolini sagst, im DRF damals, ich habe eher so das Gefühl, Goldenen Zitronen damals angefangen Musik zu machen in Zeiten oder nach DRF so ungefähr.
Ja, das war auch die Zeit danach. Also ich meine, wir waren ja, unsere Vorgeschichte individuell ist ja, dass wir das so miterlebt haben, also an verschiedenen Orten. Ich halte Süddeutschland, die
anderen hier. Ja, weil wenn man sich mal so Goldene Zitronen heutzutage anhört, finde ich doch viele Verbindungen oder viele Sachen, die DRF-mäßig mit reinpassen, von der Musik, vom Sound her.
Ja, also klar, durch unsere Erweiterung von so einem bestimmten Klangspektrum auch, also seit wir angefangen haben, Synthesizer zu benutzen, kommt jemand, der geprägt ist von der Zeit, von Bands wie Malaria oder Duff oder so. Ist jetzt nicht verwunderlich, dass das irgendwie so mit reinschwappt, dass man darin auch eine Parallelität erkennen kann.
Ja. Ich will mal zurück von eurem neuen Album. Das kommt ja jetzt, wann kommt das raus? Ende des Monats, am 29. glaube ich?
Ich glaube so, ja, irgendwie sowas,
genau. Nach wie vielen Jahren ist das nächste Album? Das letzte war ja 2009, glaube ich, ne?
Genau, 4 Jahre.
Jetzt, Who's Bad, Ende September wird das Album heißen. Ich will mal einen Song, Scheinwerfer und Lautsprecher. Hm. Scheinwerfer und Lautsprecher, ist das so ein Song Richtung Überwachungsstaat, oder...
Also eigentlich handelt der Song ja eher von einer repressiven, Servicegesellschaft. Also ich meine, bezieht sich ja darauf, dass dauernd einem irgendjemand irgendwelche Vorteile anbieten will. Keine Ahnung.
Okay, wir hören mal rein und quatschen gleich weiter.